Ja, heute durften wir eine Taufe feiern. Heute durften wir ein neues Leben feiern, das geboren worden ist aus diesem Wasser durch Jesus Christus, der selbst neues Leben bekommen hat. Das ist das, was Taufe bedeutet. Es bedeutet, dass wir in ein neues Leben starten, dass wir ein neues Leben bekommen. Und der Römerbrief drückt es so schön aus und deswegen habe ich ihn auch heute mitgebracht zur Taufe. Und zwar sagt er hier in Römer 6, Vers 4, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Wenn wir uns taufen lassen, dann lassen wir uns begraben. Unser altes Leben wird begraben, weil das ist tot. Und wenn wir das Kapitel im Römerbrief weiterlesen würden, dann würde Paulus ganz stark argumentieren, ja, wenn es gestorben ist, dann werden wir aber auch neues Leben bekommen. Und dieses neue Leben bekommen wir durch Jesus, durch die Macht des Vaters. Und es bedeutet, wir haben jetzt ein neues Leben. Es ist ganz neu geworden und wir sollen jetzt dieses neue Leben führen. Also sagen wir Nein zu unserem bisherigen Leben, Ja zu einem neuen Leben und diesem Leben hinterher zu jagen. Und damit beginnt ein Prozess. Damit beginnt ein Prozess der Veränderung. Im eigenen Leben, aber vielleicht auch im Umfeld. Weil der Charakter dieser Person, die sich entscheidet, Jesus nachzufolgen, wird sich verändern. Und sein Umfeld wird das merken. Und deswegen gibt es auch immer wieder das Phänomen, dass wenn jemand anfängt, für Jesus zu brennen und ihm nachzufolgen, dass das Umfeld ihn fragt, was ist mit dir passiert? Du bist plötzlich ganz anders. Und ich glaube, wenn wir das immer wieder mal hören, dann ist es so ein Zeichen dafür, ja, da ist wirklich ein neues Leben entstanden. Ja, da hat sich wirklich was verändert. Und es gilt nicht nur für die frisch Getauften. Das gilt nicht nur für diejenigen, die gerade sich entschieden haben, Jesus zum ersten Mal nachzufolgen, sondern das gilt für uns alle. Und es gilt auch immer noch für dich, wenn du schon mal getauft worden bist und schon lange im Glauben unterwegs bist. Und es gilt natürlich auch für dich, wenn du vielleicht am Anfang stehst oder vielleicht noch gar nicht dich entschieden hast. Jesus will dein Leben verändern und es immer weiter. Und das Interessante ist, Paulus schreibt ja diese Briefe in unserer Bibel, im Neuen Testament schreibt er ja nicht an Frischgläubige, er schreibt es an etablierte Gemeinden. Und es gibt so manche Dinge, wenn man durch die Briefe liest, die wiederholt er immer wieder, die sind ihm einfach wichtig, dass er die immer wieder sagt. Und eine Sache, die er immer wieder sagt, die habe ich euch auch heute mitgebracht, ist, dass er sagt, Leute, bleibt dran. Und zwar im 1. Timotheus, da schreibt er einem seiner engsten und vertrautesten Mitarbeiter, einen seiner Mitarbeiter, den er am meisten vertraut hat, den er als Sohn bezeichnet hat, schreibt er, kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. Oder man kennt ihn vielleicht, der gute Kampf des Glaubens, wird er auch oft übersetzt. Und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Erinnere dich immer wieder daran, dass du dich vor vielen Zeugen klar und offen zu deinem Glauben bekannt hast. Erinnere dich immer wieder daran, dass du dich offen zu deinem Glauben vor vielen Zeugen bekannt hast. Das sagt der Timotheus und ich glaube, deswegen gilt dieses Wort auch für uns. Und auch für uns, die wir frisch getauft sind oder schon lange unterwegs sind, kämpfe den guten Kampf des Glaubens immer weiter und gewinne den Siegespreis. Bleib dran. Was das bedeutet, diesen Siegespreis zu erlangen, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen, das schauen wir uns heute an, um uns Mut zu machen, zusammen dran zu bleiben. Und für Paulus ist es, glaube ich, gleichzeitig auch so eine kleine Warnung zu sagen, Leute, wir müssen schauen, dass wir dranbleiben. Das ist nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich. Und deswegen stellen wir uns heute mit Paulus zusammen die Frage, für was kämpfen wir eigentlich in unserem Leben? Für was kämpfe ich, wenn ich morgens aufstehe, wenn ich meine Entscheidungen treffe jeden Tag? Für was kämpfe ich? Und dafür lesen wir zusammen eine Stelle oder ein Stück aus dem 1. Timotheusbrief 6, die Verse 3 bis 16 insgesamt. Ich lese sie vor. Wenn jemand von der gesunden Botschaft unseres Herrn Jesus Christus nichts wissen will und sich nicht an die Lehre hält, auf die sich unser Glaube gründet, sondern Dinge lehrt, die im Widerspruch dazu stehen, dann ist er von Hochmut verblendet und weiß in Wirklichkeit überhaupt nichts. Solche Menschen haben eine krankhafte Vorliebe für Streitfragen und Wortgefechte und das führt zu Neid und Zank, zu Verleumdungen, bösen Verdächtigungen und endlosen Auseinandersetzungen. Das Denken dieser Menschen ist durch und durch verdorben. Sie haben sich so weit von der Wahrheit entfernt, dass sie meinen, Frömmigkeit sei ein Mittel, sich zu bereichern. Nun, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn. Vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigen zufrieden geben. Oder haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? Nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenkliche Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich erbracht. Du aber gehörst Gott und stehst in seinem Dienst. Halte dich daher von all diesen Dingen fern. Dein Ziel soll etwas anderes sein. Ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört, und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Erinnere dich immer wieder daran, dass du dich vor vielen Zeugen klar und offen zu deinem Glauben bekannt hast. In der Gegenwart Gottes, von dem alles Leben kommt, und in der Gegenwart Jesu Christi, der als Zeuge für die Wahrheit vor Pontius Pilatus ein klares Bekenntnis abgelegt hat, fordere ich dich auf, erfülle deinen Auftrag vorbildlich und untadelig, bis Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Das wird Gott zu der von ihm bestimmten Zeit geschehen lassen. Er, der vollkommene und alleinige Herrscher, der König über alle Könige und der Herr über alle Herren, er, der als einziger Unsterblichkeit besitzt und der in einem unzugänglichen Licht wohnt, er, den kein Mensch je gesehen hat und den kein Mensch je sehen kann. Ihm gebühren Ehre und Macht für immer und ewig. Amen. Paulus startet diesen Abschnitt an Timotheus mit folgendem Vers. Folgendes lehre und schärfe es ein. Wer anders lehrt und sich nicht an die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus und an die Lehre hält, welche er der rechten Verehrung dient. Welche der rechten Verehrung dient. Schärfe das ein, wer anders lehrt als das, was wir von Jesus Christus kennen. Die gesunden Werte, die gesunde Lehre, die Paulus Timotheus weitergibt. Die erste Frage, die wir uns stellen müssen bei dieser Bibelstelle ist, was sind denn diese gesunden Worte? Was ist diese Lehre, von der wir nicht abirren sollen, zu der wir halten sollen, an der wir festhalten sollen? Dazu müssen wir schauen, zuerst einmal, was hat Paulus denn sonst noch so in diesem Brief geschrieben? Er schreibt es ja im 6. Kapitel, davor hat er schon ziemlich viele andere Sachen zu Timotheus gesagt. Und was sind denn diese Worte unseres Herrn Jesus Christus? Und ich glaube, und das hat Jesus auch bestätigt, dass sich vieles zusammenfassen lässt von dem, was Paulus schreibt und von dem, was Jesus gesagt hat, ist, liebt einander. Liebt einander und noch viel wichtiger, liebt Gott. mit all deiner Kraft, mit all deinem Verstand, mit all deinem Herzen und deiner Seele. Und darüber schreibt Paulus. Er schreibt, gebt miteinander respektvoll um. Er schreibt über Sklaven und Herren. Heute könnte man wahrscheinlich darüber schreiben, zwischen Chefs und Arbeitnehmer. Und sagt, hey, wenn du Chef bist, dann geht gut mit deinen Arbeitnehmern um. Sei nicht herrisch über sie. Und wenn du Arbeitnehmer bist, dann sagt er zu dir, hey, geh gut auch mit deinem Chef um. Und mach deine Arbeit so, als würdest du sie für Jesus machen. Genauso sagt er auch, wie Timotheus mit den Älteren und Jüngeren in der Gemeinde umgehen soll. Mit den Jüngeren wie mit Geschwistern, wie mit einer Bruder und einer Schwester. Mit den Älteren wie mit einer Mutter und einem Vater. Und wir wissen, wie Gott möchte, dass wir mit Mutter und Vater umgehen. Und zwar mit allen Respekt und mit aller Ehre. Wie wir in der Gemeinde mit Leitern umgehen sollen. Wie wir in der Gemeinde mit Gemeindemitgliedern umgehen sollen. Über all diese Dinge spricht er. Und was alles hervorkommt, ist es, dass wir ein vorbildliches Leben führen sollen. Und dass wir miteinander mit Respekt und Liebe umgehen sollen. Dass wir den anderen höher stellen als uns selbst. Dass wir schauen, was ist das, was der andere braucht und nicht das, was ich brauche. Und er sagt auch noch so Sachen wie, betet für Frieden, für dieses Land. Dass wir in Frieden miteinander leben können, dass sich die Botschaft von Jesus ausbreiten kann. Und ich glaube, all das hat Gott im Blick und hat im Blick, ihn zu lieben, ihn zu respektieren, wie er den Menschen gemacht hat, weil er hat den Menschen gemacht als seine Ebenbilder. Er hat sie gemacht als etwas, was allein schon Wert hat, dadurch, dass es existiert. Du hast Wert allein dadurch, dass du existierst und Ebenbild Gottes bist. Und auch dein Nächster hat es. Nicht, was er kann, nicht, wer er ist, nicht wie viel Geld er hat, nicht welchen sozialen Status er hat, welches Auto er fährt, sonst irgendwas, sondern allein, dass er das Abbild Gottes ist. Und deswegen sollen wir unseren Nächsten auch so lieben. Daran sollen wir festhalten. Und was sagt er weiter? Er sagt, ich habe es leider nicht auf der Folie da, aber wir haben es gerade gelesen. Er sagt, wenn wir davon abirren, dann kommt es dazu, dass wir in Streit miteinander geraten, dass Neid und Zank kommt, dass wir uns verleumden, dass wir böse Verdächtigungen gegeneinander anstellen, dass es endlose Auseinandersetzungen gibt. Das Griechisch beschreibt es als ein ewiges Aufreiben. Und ich finde es eigentlich ein gutes Bild davor. Es ist ein ewiges Aufreiben. Wir reiben uns einander auf. Und woher kommen diese Dinge? Diese Dinge kommen daher, dass wir eben, dass wir versuchen, einen eigenen Stand herzustellen. Es kommt daher, dass wir versuchen, unser Ansehen zu bauen. Und Paulus schreibt, glaube ich, vor allem darüber, dass es Irrlehrer gab, also dass es Leute gab und gesagt haben, ich weiß es besser, so und so muss man es eigentlich leben, so und so muss man es eigentlich machen. Das kennen wir vielleicht manchmal in Gemeinde, das kennen wir manchmal im christlichen Umfeld. Und dann werden bestimmte Dogmen aufgestellt, so könnte man wahrscheinlich sagen, bestimmte Glaubensgrundsätze, und die werden dann aufs Blut verteidigt. Und es gibt Wortgefechte eben, und man buht sich gegenseitig aus, dass der andere doch nicht recht hat. Ich glaube, das ist das, worin Paulus geschrieben hat in dieser Situation. Aber in unserem eigenen Leben kennen wir das, glaube ich, vor allem daher, dass wir versuchen, der Beste sein zu wollen. Dass wir versuchen wollen, dass wir recht haben. Dass wir vielleicht auch geliebt werden wollen. Das ist vielleicht ein bisschen ein anderer Winkel auf das Thema, ich möchte recht haben. Aber ich möchte irgendwie gesehen werden. Es geht jetzt hier um mich. Und warum schenkst du mir keine Aufmerksamkeit? Und es kann sich darin äußern, dass du streitest und dass du laut wirst vielleicht. Aber ich glaube auch, dieser Schrei nach Annahme, nach Liebe kann sich genauso ausdrücken. Und ich glaube, das sind auch diese Dinge, woher eben Eifersucht kommt, woher eben Neid kommt, worüber Paulus hier schreibt. Und das ist eben die Frage, kämpfen wir in unserem Leben nach Ansehen und Annahme? Ist das, was unsere Handlungen und unser Denken bestimmt? In Gemeinschaft oder auch, was wir für große Entscheidungen in unserem Leben treffen? Und diese Tendenz dazu, dass sich Menschen einen Namen machen wollen, sich groß machen wollen, das ist was ganz Altes. Das weiß auch schon die Bibel, schon ganz am Anfang, Genesis Kapitel 11, da geht es um den Turmbau zu Babel. Da heißt es schon, dass die Menschen sich einen Namen machen wollen, damit sich an sie erinnert wird, dass sie, weil sie was Großes bauen möchten. Und deswegen heute die Frage, wie groß ist dieser Kampf nach Annahme und Ansehen in deinem, in meinem Leben, in unserem Leben, die wir leben? Das ist das Erste, was Paulus hier Timotheus in Erinnerung ruft. Darum soll es nicht gehen. Und der Glaube, das ist sein letzter Satz, wo wir es auch gleich anschließen mit dem nächsten Vers. Und sein letzter Satz ist, manche denken, diese Gottseligkeit, die Frömmigkeit, das ist ein bisschen schwierig zu übersetzen, die Gottesfurcht, ist, da denken manche, das ist ein Mittel, um sich zu bereichern. Manche denken, okay, wenn ich nur genug weiß, wenn ich nur irgendwie genug fromm bin, dann kann ich damit Ansehen erwerben. Dann bin ich ein richtig guter Christ. Und es wird missbraucht, dieser Glaube wird missbraucht, weil es geht eigentlich nicht um Gott, es geht eigentlich nicht um die Liebe zu ihm, sondern es geht darum, sich selbst darzustellen. Und da setzt er an, wenn wir gleich weiterlesen, in 1. Timotheus 6, ab Vers 6. Und zwar heißt es da, nun, ein Leben in Frömmigkeit bringt tatsächlich großen Gewinn. Vorausgesetzt, man kann sich mit wenigem zufrieden geben. Oder haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? Nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Diese Frömmigkeit, Eusebeia genannt, von Paulus, ist eben, kann man auf verschiedene Weise übersetzen. Hier jetzt mit Frömmigkeit, aber auch mit einem Leben, das Gott gefällt oder mit Gottesfurcht oder mit Ehrfurcht vor Gott. Aber im Grunde beschreibt es eine Haltung, wo ich sage, ich schaue auf Gott und ich achte darauf, was er möchte, wie ich mein Leben lebe. Was er für ein Bild vom Leben überhaupt hat. Weil er hat die Realität und das Leben gemacht und ich richte mich danach aus. Das ist tatsächlich ein großer Gewinn, wenn wir das tun. Das ist ein großer Gewinn. Aber, vorausgesetzt, schreibt Paulus, wenn man es mit Genügsamkeit tut oder hier mit wenigem zufrieden gibt, mit Genügsamkeit. Dieses Wort ist auch wieder sehr bunt, da kann man sich jetzt viel drunter vorstellen. Manche stellen sich vielleicht vor, okay, ich verzichte mal ab und zu auf meinen Kaffee. Andere stellen sich vielleicht vor, okay, ich muss ein Leben als Armer leben und darf mir nichts gönnen. Also was meint denn dieses Wort Genügsamkeit? Da will ich euch kurz mit reinnehmen. Dieses griechische Wort ist autarkeias oder autarkeias. Das hat mich ein bisschen an autark erinnert, weil das steckt da mit drin. Aber was es bedeutet ist, es bedeutet genug zu haben. Und das ist erstmal nochmal ein ganz anderer Winkel. Ich habe genug. Das heißt, ich habe keinen Mangel. Erstmal. Ich habe vielleicht auch nicht immer Überfluss, ich habe nicht immer viel zu viel, aber ich habe immer, dass es für mich reichen wird. Wir haben alles, was wir brauchen. Paulus schreibt an einer anderen Stelle, er kennt beides. Er kennt Hunger zu leiden, aber er kennt auch Überfluss zu haben. Das heißt, es bedeutet nicht, dass es das ausschließt, dass wir mal Überfluss haben. Es kann schon sein, dass wir Überfluss haben. Es kann auch sein, dass du viel Überfluss hast. Aber Paulus sagt, wir dürfen uns auch damit zufrieden geben oder wir sollen uns damit zufrieden geben, dass wir das haben, was wir wirklich nur benötigen. Und Paulus definiert das. Und ich finde, er definiert das sehr hart, um ehrlich zu sein. Also wenn ich das lese und alles andere wegnehme in meinem Leben, dann denke ich mir, okay, dann habe ich schon nur noch ganz wenig. Und zwar sagt er hier, wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Ich habe in einem Kommentar gelesen, da hat der Kommentator gemeint, naja, wenn Paulus Kleidung schreibt, da meint er vielleicht noch auch ein Dach über den Kopf, weil Kleidung, wissen wir, zum Beispiel der Mantel, zumindest in der fernen Antike war, oft noch etwas, wo man auch drin geschlafen hat. Man durfte den Arm in den Mantel nicht wegnehmen, das war sehr verpönt, weil das eben die Wärme in der Nacht war. Also vielleicht können wir das auch so sehen, dass Paulus dir sagt, hey, wenn du einen Platz zum Schlafen hast und wenn du Nahrung hast, dann ist es eigentlich erstmal genug. Das entspannt mich schon mal ein bisschen mehr, weil dann bleibe ich in meiner Wohnung auf jeden Fall. Und es ist aber auch, ich finde, es ist auch, wenn ich mich darauf einlasse, es ist ein schöner Gedanke zu wissen, okay, ich habe ein Leben, da ist es mir genug, wenn ich Essen und Kleidung habe, Essen und eine Wohnung. Und es ist auch ein Stück Freiheit. Ich darf auch mehr haben. Paulus sagt nicht, du darfst es nicht. Aber er sagt, gib dich damit zufrieden, dass du das hast. Und wenn du alles andere hast, dann ist es ein Segen für dich. Und er hat dazu auch noch was zu sagen, aber dazu komme ich gleich. Er schreibt hier aber weiter, wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglich unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenkliche Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, und weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sie gebracht. Ich glaube, dieser Vers oder diese Verse, die haben wir in unserer heutigen Zeit sehr deutlich vor Augen, wenn wir in die Nachrichten schauen. Weil wenn wir in die Nachrichten schauen, dann hören wir Nachrichten wie über die Epstein-Files. Und es sind sehr unangenehme Nachrichten. Und viele Menschen fragen sich, wie kann das sein, dass sowas passiert? Manche fragen sich, das ist wie eine Verschwörungstheorie. So hört sich das an. Das hätte ich nie gedacht, dass das passiert. Aber was da dahinter steckt, ist eine Blase von Geld und von Macht. Und diese Macht und dieses Geld hätte auch für was Gutes verwendet werden können. Also nur weil man Geld und Macht hat, heißt es ja nicht, dass man Schlechtes damit tut. Aber was passiert, ist das, was Paulus hier schreibt. Ich glaube, wir Menschen, und ich will nicht mit dem Finger auf diese Menschen zeigen, auch wenn es vielleicht ein Urteil verdient, was sie getan haben. Aber erstmal sind wir ja heute hier, um mal auf uns zu schauen, auf unser Leben. Und ich glaube, was Paulus hier macht, ist eben davor zu warnen und zu sagen, hey, wenn du viel Geld hast und wenn es deine Liebe ist, dann kann es sein, dass es dich in einem Netz fängt von Versuchungen und dass du alle möglichen Dinge tust, die eigentlich überhaupt nicht gut sind und die dich am Schluss von deinem Glauben wegbringen werden. Und er nennt hier das wirklich auch Geldliebe, wie es ist hier übersetzt. Geldgier, genau. Aber dieses Wort ist Philagoria. Und Agoria ist Geld, Silber. Und Phil kennt man von anderen Sachen wie Philosophie, die Liebe für die Weisheit, oder Philanthrop, die Liebe des, oder der Freund des Menschen, Philharmonie, der Freund des Wohlklangs. Und genauso ist es da auch der Freund des Geldes. Also er beschreibt hier ganz klar, wenn du der Geld des Freundes bist, wenn du Geld so gern magst, dass du dich als dein Freund bezeichnen würdest, dann bist du hier mit angesprochen. Und ich glaube, wir können das ganz leicht prüfen, wie sehr wir freundig sind von Geld. Zum Beispiel, was passiert, wenn unsere Aktien fallen oder unsere ETFs? Manche von euch haben das vielleicht für ihre Altersvorsorge. Was passiert in deinem Herzen, wenn die Kurse fallen, wenn du siehst, dass du ins Minus rutscht? Was passiert, wenn du merkst, okay, jetzt ist mal wenig Geld auf dem Konto? Was passiert, wenn du merkst, du kannst dir manche Sachen nicht leisten? Was passiert in deinem Herzen? Ich glaube, daran merken wir, woran wir oft hängen. Und gelernt habe ich das von einem Dozenten, der gesagt hat, er war froh, als er gesehen hat, wie sein Geld in der Wirtschaftskrise weg war und er gemerkt hat, es macht ihn gar nichts aus. Es macht ihn gar nichts aus. Und ich glaube, wenn wir uns eben mit dem genügen lassen können, was wir wirklich brauchen, dann können wir da in der Freiheit leben, auch davon. Und deswegen stellt uns Paulus hier die Frage, ist unser Kampf in unserem Leben der Kampf um Reichtum? Der Kampf, immer mehr zu haben? Der Kampf ums Konsumieren? Ich will mehr haben. Ich will jedes Jahr in den Urlaub fahren. Ich will unbedingt ein schickes Auto haben. Ich will unbedingt essen gehen. Ich will unbedingt immer wieder neue Kleidung und so weiter und so fort. Ich sage nicht an dieser Stelle, dass es schlecht ist, all diese Dinge zu machen. Das möchte ich nochmal betonen. Aber die Frage ist das ein Kampf in unserem Leben, dass wir es bekommen? Richtet sich unser Leben danach aus, diese Dinge zu bekommen? Und Paulus stellt uns diese Frage einfach eiskalt. Und wir dürfen die uns immer wieder fragen. Ich muss mich die auch immer wieder fragen. Es ist für mich auch immer wieder ein Kampf, zu diesen Dingen auch Nein zu sagen. Zu sagen, nein, ich richte mich nicht danach aus, sondern ich richte mich nach was anderem aus. Und das möchte ich noch hinzufügen. Das ist nicht was Paulus nur hier an dieser einen Stelle schreibt. Das wird von der Bibel immer wieder aufgenommen, dass es heißt, sie richten es gerade auch an Frauen, aber ich glaube, es geht auch an Männer. Es gilt nicht nur Frauen. Er sagt, hey, euer Schmuck soll nicht irgendwie aufwendige Frisuren oder Gold sein oder Perlen oder sonst irgendwas, tolle Kleidung, sondern euer Schmuck soll zum Beispiel sein, was schreibt er hier? Gutes zu tun. Sich zu Gott zu bekennen und ihn zu ehren. Das soll der Schmuck sein, den wir tragen. Das ist das, worauf unser Leben ausgerichtet sein soll. Und wenn du reich bist, wenn du viel Geld hast, wenn du mehr hast, als du eigentlich brauchst zum Überleben quasi, dann sagt er, sei nicht überheblich, sondern tu Gutes mit dem, was du hast. Sei freigebig. Und ich glaube auch, wenn wir das Alte Testament lesen, Gottes Gedanke ist, wenn du Reichtum hast, dann hast du auch eine soziale Verantwortung. Dann hast du auch Verantwortung davon zu geben und Menschen damit zu helfen. Und das ist genau das Gegenteil von dem, wovor Paulus warnt. Also wofür kämpfe ich in meinem Leben? Kämpfe ich für Ansehen und Annahme? Kämpfe ich für Reichtum? Kämpfe ich dafür, dass ich mehr konsumieren kann? Oder kämpfe ich den guten Kampf des Glaubens? Das ist die Frage, glaube ich, die wir uns immer wieder stellen dürfen. Vielleicht auch viele Jahre, nachdem wir aus diesem Taufbecken herausgekommen sind, müssen wir uns das immer wieder fragen. Was gibt mir meinen Sinn? Was bestimmt meine Gedanken tagtäglich? Was bestimmt meine Lebensentscheidungen? Wohin führen meine Lebensentscheidungen? Und Paulus gibt Timotheus ein Statement. Und wir lesen das zusammen. Und zwar sagt er zu ihm, du aber gehörst Gott. Oder du bist ein Mann Gottes, übersetzt noch andere, und stehst in seinem Dienst. Halte dich daher von diesen Dingen fern. Kämpf nicht dafür. Kämpf nicht für dein Ansehen. Kämpf nicht dafür, dass du von anderen geehrt wirst. Kämpf nicht dafür, dass du geliebt wirst. Kämpf nicht für den Reichtum. Mach das nicht. Halte dich von diesen Dingen fern. Und es ist ein Befehl, den er da gibt. Es ist ein Ausruf, den er ihn zuruft. Und dann sagt er, was sein eigentliches Ziel sein sollte. Und es sollte auch unser Ziel sein. Er sagt, Dein Ziel soll etwas anderes sein, und zwar Gerechtigkeit und Frömmigkeit, Glaube und Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Und ich will so ein paar Sachen zu jedem davon sagen, damit wir ein bisschen ein besseres Bild bekommen. Manchmal sind es sehr abstrakte Worte, Gerechtigkeit. Okay, mein Leben soll sich nach Gerechtigkeit, ich soll nach Gerechtigkeit kämpfen und nach Frömmigkeit. Was bedeutet das eigentlich? Zuerst aber, das darf ich nicht vergessen, was ist denn dieser gute Kampf des Glaubens, zu dem Paulus hier aufruft? Ist es ein Kampf um den Glauben? Nein, es ist nicht ein Kampf um den Glauben. Es ist nicht ein Kampf, wo du sagst, ich muss darum kämpfen, dass ich im Glauben bleibe. Das ist es nicht. Sondern es ist ein Kampf mit dem Glauben. Im Glauben zu kämpfen, im Vertrauen auf Gott zu kämpfen. Wir kämpfen nicht, damit wir Glauben erlangen, sondern wir haben den Glauben und kämpfen mit ihm. Es ist ein bisschen wie, wenn du wahrscheinlich eine Rüstung anziehst oder deine Waffe in die Hand nimmst oder sowas oder dein Werkzeug. Damit kämpfst du. Darin kämpfst du. Nicht dafür kämpfst du. Wofür wir kämpfen, ist für den Siegespreis, für das ewige Leben. Das ist ein spannender Gedanke, den Paulus da gibt. Er sagt auch zu Timotheus, kämpfe, damit du das ewige Leben erreichst. Da könnte man jetzt drüber diskutieren, was es genau bedeutet, aber wir nehmen es heute so. Wir kämpfen damit, dass wir das ewige Leben bekommen. Das ist unser Siegespreis. Dafür kämpfen wir. Und das möchte ich an der Stelle betonen. Und er sagt, verfolge es. Und diese Verfolgung ist, dieses Ziel, ist wie wenn Menschen verfolgt werden, weil sie zum Beispiel einen anderen Glauben haben. Das ist dasselbe Wort. Wenn jemand also verfolgt wird, um getötet zu werden, genauso sollst du diese Grundsätze verfolgen. Jage dem nach. Das soll dein Ziel sein. Okay. Was bedeutet Gerechtigkeit und Frömmigkeit? Ich finde diese Gruppierung ganz gut, weil die zwei Sachen passen auch gut zusammen. Gerechtigkeit in der Bibel kann viele Bedeutungen haben, je nachdem, wer das auch schreibt. Paulus verwendet es auch in verschiedenen Kontexten mit verschiedenen Betonungen. Aber ich glaube, an dieser Stelle bedeutet es für uns, dass wir unser Leben nach dem Leitmotiv Gottes führen. Dass wir ein gerechter Mensch werden. Und es bedeutet, dass wir das tun, wozu Gott uns bestimmt hat. Zum Beispiel ein Baum kann im Alten Testament auch gerecht sein. Und ein Baum ist dann gerecht, wenn er Früchte bringt. Wenn er das tut, was er tun soll. Wenn ein Apfelbaum Äpfel bringt und neue Äpfelbäume kommen, dann ist es ein gerechter Baum, weil er macht, wofür er gemacht worden ist. Und deswegen glaube ich, wenn wir unser Leitmotiv, wenn Gott unser Leitmotiv ist, wenn er unser Motto ist, wenn wir so leben, wie es ihm gefällt, dann haben wir diese Gerechtigkeit. Dann sind wir gerecht. Und dazu gibt Gott uns die Kraft durch den Heiligen Geist, was wir mit der Taufe feiern, das neue Leben, das ist diese Gerechtigkeit, in die wir wachsen sollen. Danach sollen wir weiter streben, in dieses neue Leben reinzukommen. Und Frömmigkeit oder beziehungsweise Gottesfurcht ist da, glaube ich, was ganz Ähnliches. Wir schauen auf Gott und mit Wort und Tat richten wir unser Leben und unser Alltag auf ihn auf. Im Gebet, im Fasten. Im Lobpreis, im Lesen der Bibel, wenn wir all diese Dinge tun, und das sind Säulen für unser Leben, diese Dinge, dann leben wir ein Leben in Gottesfurcht und wenn er dabei im Mittelpunkt steht. Vertrauen und Glaube und Liebe, Glaube ist das Wort Pistis, Glaube kann auch bedeuten Vertrauen oder Treue, Treue eher selten, aber Vertrauen. Und es bedeutet, ich bleibe im Vertrauen zu Gott. Ich vertraue ihm, dass er mich versorgt zum Beispiel. Ich vertraue ihm, dass er mir Recht gibt und dass ich nicht mir selber Recht verschaffen muss. Ich vertraue darauf, dass er mich liebt, Liebe, und nicht, dass ich mir die Liebe von irgendjemand anderen holen muss. Ich glaube, dadurch können wir dieses Leben führen, zu dem Paulus auch sagt, es reicht, wenn ihr Nahrung und Kleidung habt, weil wir eine Freiheit haben, dass wir wissen, Gott versorgt uns. Und wir haben, was wir brauchen, dieses Vertrauen, dieser Glaube. Und Standhaftigkeit und Freundlichkeit, beziehungsweise Geduld und Sanftmut, ist immer so, diese Wörter werden immer gerade so übersetzt, wie es irgendwie in den Kontext gut passt. Und Das bedeutet, wir sollen festhalten am Glauben. Wir sollen nicht den Glauben verlieren, sondern wir sollen da drin bleiben und weiter da drin kämpfen. Und ich glaube, Paulus hat oft erlebt, dass Leute den Glauben verloren haben und es hat ihn geschmerzt. Und dass er einer seiner besten Mitarbeiter, wo wahrscheinlich eines der Leute, wo ich denken würde, ja, der verliert seinen Glauben nie, der ist mit mir durch dick und dünn gegangen. Aber selbst dem sagt er, hey, harre aus, bleib dran, lass den Glauben nicht los. Es ist so wichtig, weil am Ende geht es um diesen Siegespreis, um das ewige Leben. Und ich glaube, deswegen schreibt er auch, dass wir immer noch kämpfen, dieses ewige Leben zu bekommen, weil wir bis zum Ende durchhalten sollen. Dass wir es haben, dass wir es am Ende bekommen und nicht den Glauben verlieren auf dem Weg. Und deswegen, und das ist der Vers, mit dem ich schließen möchte, ist, sagt er Timotheus immer wieder, erinnere dich daran, dass du dich vor vielen Zeugen klar und offen zu deinem Glauben bekannt hast. Erinnere dich immer wieder daran, wenn du getauft worden bist, dass du dich vor vielen Leuten dazu bekannt hast. Und sei nicht derjenige, über den Jesus spricht, er hat ein Haus gebaut, aber hat nicht die Kosten überschlagen, er hat es nicht bis zum Ende bringen können. Sondern bleib dran, kämpf den Kampf weiter. Kämpf im Glauben und ergreif das ewige Leben. Und Paulus endet diese Passage mit einem kleinen Hymnus auf Jesus und sagt, er ist der Herr aller Herren, er ist der Könige aller Könige, er allein hat Unsterblichkeit, niemand anders, du wirst nirgends anders Unsterblichkeit bekommen, nicht mit deinem Ansehen, nicht mit deinem Ruf, sondern nur bei Jesus und nur in dem Leben mit ihm. Nur er hat Unsterblichkeit. Und nur er ist in einem unzugänglichen Licht, das nie jemand gesehen hat oder auch sehen kann. Nur er hat es. Also bleib dran, kämpf weiter, damit du am Ende, wenn Jesus wiederkommt, wenn wir von den Toten auferweckt werden, dieses neue Leben nicht nur jetzt charakterlich und mit einer neuen Persönlichkeit haben, sondern später körperlich, wenn die Gräber aufgehen werden, dass du dann dieses ewige Leben bekommen wirst. Und ich möchte jetzt am Ende, das wollen wir zusammen, uns Zeit nehmen, um es einfach nochmal sacken zu lassen, was wir gehört haben. Um darüber nachzudenken und zu beten und Gott zu fragen, hey, zeig mir, was ist der Kampf in meinem Leben gerade? Wofür setze ich mich gerade ein? Und vielleicht sagt Gott zu dir, hey, du bist gerade Feuer und Flamme für den Glauben. Mach weiter so. Bleib dran. Richtig gut. Richtig gut. Vielleicht sagt er dir auch, hey, hier schau mal links, rechts. Du hast deinen Blick da und da vielleicht abgewandt. Schau wieder auf mich. Auch richtig gut. Ich glaube, wir brauchen die Erinnerungen auch, dass die guten Dinge in unserem Leben, dass wir an denen dranbleiben. Und dass wir dann nicht müde werden. Lasst uns diese Zeit zusammen nehmen und vor Gott kommen.